Ich kann mich erinnern, als ich im Jura geschafft habe, hat mich ein Arzt, den habe ich, einen niedergelassenen Arzt, und der hat mich immer eingeladen mit meiner «Vous pouvez venir une fois avec votre épouse». Also immer mit meiner Frau eingeladen zum Nachtessen. Und ich habe gesagt, oh, naja, wie bringe ich es dem Kind bei, dass ich da nicht mit einer Epus vorbeikomme. Und nach beim dritten Mal habe ich dann gesagt, es sei total nett und ich würde eigentlich gerne vorbeikommen. Ich wusste, ich komme mit einem Mann und nicht mit einer Frau. Und dann ist ihm das total peinlich gewesen. Und das habe ich auch gar nicht wollen. Ich habe mich nur erklären wollen. Und also ich glaube, man kann auch das sehr vorsichtig machen, nicht so nach dem Motto, was, LGBTQ, habt ihr nicht dran gedacht, wie ihr euch ausdrückt. Das sind für mich, ich kann Leute verstehen, wo Negatives erlebt haben, dass sie das einfordern. Ich glaube aber, es gibt eine Form, wo man das leben kann, ohne dass man, ja, dass man die Leute brüskiert, im Grunde noch mit seiner Art und Weise.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Hallo zusammen, mein Name ist Hanna Frey und bei mir ist heute der Christian Schneider. Der Christian Schneider leitet seit 3,5 Jahren das Bieler Spitalzentrum. Aufgewachsen ist er im deutschen Lörrach, hat im Kantonsspital Basel eine Ausbildung in der Pflege gemacht und dann eine steile Karriere hergelegt. Und zwar über einen Abteilungsleiter bis zum Spitaldirektor. Er ist 49 und wohnt mit seinem Partner in Nidau. Herr Schneider, ihr habt ein super anstrengendes Jahr hinter euch. Mögt ihr noch?
Ja, klar. Klar mögen wir. Das ist ein anstrengendes Jahr gewesen, aber auch ein wahnsinnig spannendes Jahr. Also ich bin voller Energie.
Gibt es bei euch nie einen Morgen, wo ihr aufwacht und denkt, oh, ich möchte jetzt einfach im Bett bleiben liegen?
Das natürlich schon auch. Also es ist ganz klar, dass es Tage gibt, wo man extrem müde ist, auch vom Morgen weg müde ist, weil man eben nicht genug Ruhezeit, Schlafzeit gehabt hat. Aber Kontakt mit den Menschen und wenn man dann wieder am Arbeitsplatz ist, dann wacht man auf und dann ist man wieder dabei. Also das sind kurze Momente. Und ich bin so stolz und so glücklich, dass ich so einen tollen Job habe. Und da darf man auch mal müde sein, aber das nimmt nichts von dem, dass das wahnsinnig viel Spass macht.
Das ist ja schön, wenn man das nach so einem Jahr kann sagen kann. Gut, wir gehen gerade direkt zu den 10 schnellen Fragen. Und zwar nicht zu lange überlegen, wirklich einfach gerade sagen, was euch in Sinn kommt. Deutschland oder Schweiz?
Schweiz.
Netflix oder Buch?
Netflix.
Morgen oder Abend?
Morgen.
Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
Impfpflicht.
Sterbehilfe oder keine Sterbehilfe?
Sterbehilfe.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Ein paar teure Schuhe oder 4 paar günstige Schuhe?
Ein paar teure.
Rennen oder nichts dergleichen tun?
Rennen.
Delegieren oder bestimmen?
Delegieren.
Karriere oder Beziehung?
Beziehung.
Das wären sie gewesen, die sehr schnellen Fragen. Beziehung. Das ist noch einfach gesagt, kann man sagen, als Spitaldirektor. Aber wie lässt sich das umsetzen? Habt ihr das Gefühl, eure Beziehung hat nie unter eurer Karriere gelitten?
Also grundsätzlich lässt sich gut umsetzen. Der Beweis ist, dass wir nächstes Jahr unser 20-Jähriges haben.
Wow. Ja.
Aber natürlich hat sie auch mal gelitten. Und das eigentlich nicht so schön daran ist, dass ich leider das auch erleben musste, dass es meinem Partner mal nicht so gut gegangen ist und dann fehlt Zeit. Weil man halt doch sehr gebunden ist mit so einer Rolle, wie ich sie inne habe. Und dann würde man schon gerne mehr da sein. Aber das ist ein zeitliches Leiden und das löst sich ja wieder auf. Und ansonsten finde ich, auch wenn es zeitintensive Zeiten gibt, jeder hat sein eigenes Leben, jeder entwickelt sich. Und da gehört es halt auch dazu, dass man mal dem einen oder anderen mehr Zeit für seine Interessen, für seinen Beruf, für das, was er machen möchte, gibt. Also von dem her wunderbar.
Wie seid ihr mit dem Umgang, zu wissen, euer Partner bräuchte euch mehr, als ihr Zeit habt, um zu geben?
Also es gibt immer noch Möglichkeiten, sich dann noch mal neu zu organisieren im Beruf. Ich habe das relativ klar deklariert, dass es Momente geben wird, wo ich früher oder auch plötzlich heimgehe. Das ist allgemein völlig akzeptiert gewesen. Und das ist natürlich dann toll, wie man weiß, man kriegt Freiheiten, wenn man sie braucht. Ich habe dann auch lehren müssen, dass es, wenn es einem Partner vielleicht mal nicht so gut geht, es bringt auch nicht immer etwas, wenn man gerade nebendran steht. Also das kommt dann auch noch dazu. Also, dass man das, was ich will und das, was es braucht, das muss nicht kongruent sein zueinander. Und zum Schluss ist es eben deswegen dann auch gut gegangen. Aber wie gesagt, eben, es ist nicht ein Leidensweg von der Beziehung, sondern es ist mehr jeder in seinem Eck. Und zum Schluss, was man dann merkt, das finde ich eigentlich das Schönste an dieser Geschichte, ist, zum Schluss wächst die Beziehung und ist viel stärker noch. Obwohl man eigentlich so eine Phase hinter sich hat, wo man nicht wirklich genug, oder wo man das Gefühl hat, als Einzelperson nicht genug Zeit hat, investieren können. Also von dem her...
Ist man gestärkt aus dem rausgegangen, ja. Zusammen als Paar. Wie habt ihr euren Partner kennengelernt?
Ja, ist eine lustige Geschichte. Ich habe ja in Basel geschafft und bin in Basel auch im Ausgang gesehen. Sehr viel im Ausgang gesehen, muss ich sagen. So zwischen 20 und 30 bin ich eigentlich permanent im Ausgang gesehen, sozusagen.
Wow, das heisst Donnerstag, Freitag, Samstag?
Ja, immer. Und ich habe ihn im Ausgang kennengelernt und er ist aus Frankreich. Also Frankreich, nicht Elsass. Also auch kein Deutsch. Und ich habe ein bisschen Französisch können von der Schule. Ich habe in der Schule Französisch gehasst, das war furchtbar. Und habe dann also ein bisschen gebrochen geredet und ja, wir haben uns kennengelernt und dann ist das relativ zügig losgegangen.
Was würdet ihr heute sagen, nach all diesen Jahren, nach fast 20 Jahren, wo ihr zusammen seid, was gefällt euch an eurem Partner so gut? Oder was macht euer Partner für euch aus?
Also ich finde, ich habe einen extrem gut aussehenden Mann. Das finde ich jetzt fast so oberflächlich. Nein, was mir ausmacht, ist, dass jeder sein darf, trotz allem. Und dann gibt es einen ganz speziellen Punkt, dass mein Partner ein leibliches Kind hat. Und das habe ich vom Alter von fast 7 Jahren bis eigentlich heute mit aufgezogen. Und ich bin zu einer Vaterrolle gekommen. Und das ist natürlich das ist ein Geschenk gewesen.
Ist das für euch ein Wunsch gewesen?
Nein, so bloß nicht. Nein, keine Kinder ist es eher dieses Motto gewesen, oder? Okay. Bin fast ein bisschen wie Maria zum Kind. He? Ich meine, ich wirklich nicht wollte, auch kein Interesse. Und ich habe da etwas, ich habe eigentlich da das Geschenk gekriegt, mit dem ich nie gerechnet habe, was ich eigentlich nicht einmal haben wollte und habe es aber als Geschenk dann zum Schluss erleben dürfen. Und das ist grossartig. Und das ist natürlich auch ein Element, das nochmal verbindet und bindet. Es ist ein Gesamtkonstrukt, etwas gemeinsam aufbauen, ein gemeinsames Leben aufbauen, inklusive vielleicht auch in Form von einer Immobilie, berufliche Projekte, eben ein Kind. Also wenn man das alles so als Baustein nimmt, dann ist das, macht das aus, warum ich mein Mann bis heute zutiefst lieb. Mhm.
Das heisst, ihr seid ihr liiert in welcher Form?
Also wir haben eine eintragende Partnerschaft und warten natürlich immer noch auf die neue Gesetzgebung.
Und wie ist es mit der Tochter? Also wie seid ihr dort? Da gibt es ja für euch keine Möglichkeit, wenn ich das recht sehe, gell?
Das sind wir in der, nein, wir sind, nein, da, also es gibt also ja, die Mütter ist zurückgetreten,
ja.
In Frankreich, und wir sind jetzt gerade mit in der im Administ-, also wir sind schon seit längerem im administrativen Prozess, dass ich das Kind adoptiere.
Ja. Was wird das für euch bedeuten?
Also grundsätzlich, es ändert ja nichts zur Beziehung zu ihrer. Aber es ist für mich natürlich einerseits der legale Weg. Ich meine, mir kann ja auch etwas passieren, und das habe ich auch mit meiner Familie in Deutschland besprochen. Ich meine, alles, was ich aufgebaut habe mit meinem Partner zusammen, sollte jetzt auch in dieser Linie bleiben. Wie wir das gemeinsam gemacht haben. Also dort gibt es wirklich rechtliche Fragen, wo ich auch da dann kein, also gut, wenn ich nicht mehr da bin, dann kriege ich auch Diskussionen nicht mit, aber wo ich auch gewisse Diskussionen verhindern möchte. Ja, und ich glaube, so symbolisch gesehen ist so wie das ist so die letzte Handlung, wo ich eigentlich ihre, wie nochmal bewiesen kann, dass ich mich auch ihre wirklich verantwortlich fühle. Und zwar verantwortlich in jedem Sinn. Und das, glaube ich, ist für sie extrem wichtig. Und für mich persönlich auch, weil dann ist es ja aus dem klassischen Gedankengut, Familie, Erbschaft, Nachfolge und so, das macht es einfach nochmal runter.
Mhm. Und es ist geregelt, oder?
Und nachher es ist geregelt, genau.
Das ist das. Ja. Mögt ihr euch noch, ich nehme an, mögt ihr euch noch gut daran erinnern, wie das war, wo ihr euch geoutet habt? Wann war das und wie ist das abgelaufen?
Ich bin schon 20 gewesen. Und das ist mit einigen Diskussionen daheim mit meinen Eltern abgelaufen. Und ansonsten wirklich ohne Problem. Und auch das, was daheim an Diskussionen war, ist eigentlich nicht irgendein Problem mit meinem homosexuellen Leben in Verbindung, sondern das ist eher das Problem im Sinn von, was denken andere Menschen von meinen Eltern. Und das hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Hat auch nie zu einem Bruch geführt. Ich bin grundsätzlich ein toleranter Mensch, auch Menschen gegenüber, die eine andere Meinung haben oder die Zeit brauchen, um etwas zu verstehen. Und dann bin ich in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ich habe noch nie etwas erlebt. Und ich sage, da hat jetzt jemand, die negativ auf meine Lebensform reagiert in meinem Umfeld. Noch nie. Ich habe immer überlegt, weil das, man liest ja immer wieder, was so alles los ist. Und ich habe noch nie, es ist ein neues Thema. Es hat meine Karriere nicht beeinflusst. Es hat auch keine im privaten Bereich irgendetwas beeinflusst. Ja, ich glaube, ich habe eine privilegierte Situation. Aber ich glaube, es hat natürlich auch immer mit der Person zu tun. Ich habe es nie versteckt. Ich habe auch daraus auch kein wirkliches Thema gemacht. Und wenn es zum Thema geworden ist, dann habe ich schon so reagiert. Also ich bin nicht provokativ vorwärts gegangen. Ich kann mich erinnern, als ich im Jura geschafft habe, hat mich ein Arzt, den habe ich, einen niedergelassenen Arzt, und der hat mich immer eingeladen mit meiner «Vous pouvez venir une fois avec votre épouse?» Also immer mit meiner Frau eingeladen zum Nachtessen, und ich habe gesagt, oh, naja, wie bringe ich es dem Kind bei, dass ich da nicht mit einer Épouse vorbeikomme? Und nach dem dritten Mal habe ich dann gesagt, es sei total nett und ich würde eigentlich gerne vorbeikommen. Ich komme mit einem Mann und nicht mit einer Frau. Und dann ist ihm das total peinlich gewesen. Und das wollte ich auch gar nicht wollen, ich habe mich nur erklären wollen. Und also ich glaube, man kann das sehr vorsichtig machen, nicht so nach dem Motto, was, LGBTQ, habt ihr nicht daran gedacht, wie ihr euch ausdrückt. Das sind für mich, ich kann Leute verstehen, die so, Negatives erlebt haben, dass sie das einfordern. Ich glaube, es gibt eine Form, wo man das leben kann, ohne dass man, ja, dass man die Leute brüskiert im Grunde noch mit seiner Art und Weise.
Was haltet ihr denn jetzt von der aktuellen Bewegung?
So wie es aussieht, gibt es ja immer noch leider Situationen, wo so Leute fast ausgrenzt oder ja, gemobbt werden. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Leute auch immer jünger werden und auch in Bereiche hineingekommen sind, wie das Militär, auch in der Karriere, wo sie offen mit dem umgehen und plötzlich halt doch in eine Situation kommen, wo die Gesellschaft aus wie eine Grenze sieht. Und darum bin ich froh, dass mir die Bewegung, dass es jetzt dort nochmal wie so ein bisschen einen Peak gibt, oder? Es hat ja so Christopher Street Day und alles, was dort früher gegeben hat. CSD ist ja heute mehr ein Fest wie eine Demonstration.
Ja.
Und ich glaube, dort sind wir müssen die Gesellschaft sich ein paar Fragen stellen. Es ist ja nicht nur LGBTQ+, es ist auch die ganze Frage von der Gleichstellung bei den Frauen ist auch noch, es kommen ja mehrere Themen. Black Lives Matter, dann Balance Tempore und all die Themen, die jetzt aufkommen, wo wir sagen, hey, wir müssen schauen, dass wir mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft anbekommen. Und in dem Sinn bin ich ein Unterstützer, auch jetzt von dieser Diskussion über die Nicht-Diskriminierung auch im Bereich von LGBTQ.
Jetzt haben wir ganz viel über eures Privaten geredet. Jetzt möchte ich gleich nochmal zu der Karriere kommen. Ihr habt eben klar gesagt, ja, die Beziehung steht im Vordergrund, das ist das, was auf jeden Fall wichtiger ist. Und trotzdem habt ihr so eine steile Karriere hergelegt. Und ich muss mich noch erinnern, dass ihr, ich glaube, schon mehrfach bei Interviews gesagt habt, auch mit dem Bieler Tagblatt, dass ihr eigentlich gar nie Spitaldirektor habt wollen werden. Wieso seid ihr es geworden? Und wieso bleibt ihr es, wenn ihr es nicht habt wollen werden?
Ich habe es nicht, es ist nicht mein Ziel gewesen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich gern führen möchte. Habe das auch schnell machen dürfen. Also führen und organisieren. Und das habe ich schnell eine Chance gekriegt. Jetzt, mir ist relativ viel in meinem Leben angetragen worden. Ich habe mich einmal aus freiem Stück für eine Stelle beworben.
Welche Stelle war das?
Das ist die Stelle, die ich nicht gekriegt habe. Das war die Stelle als Leiter der Notfallpflege am Unispital in Basel, wo ich dann später aber auch geworden bin. Aber dort hat man mich dann gefragt.
Ja.
Aber wo ich es wollte und mich beworben habe, habe ich es nicht gekriegt. Und dann ist es wirklich immer so wieder, man hat mich immer gefragt, ob also ich nicht abgeworben. Lust habe.
Ja,
abgeworben, das war auch intern gewesen, am Anfang im Unispital. Dann auch das mit dem Jura, das war mehr oder weniger fast eine abgesprochene Sache gewesen, weil dort im Verwaltungsrat jemand war, der früher Professor am Unispital in Basel war. Also auch dort gibt es natürlich Verbindungen. Und dann hat das natürlich auch mit Headhunter angefangen und so weiter. Das heisst, ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt, das ist unglaublich. Es kommt mir immer wieder in den Sinn. Ich habe, nicht, dass ich es mir ausgesucht habe, aber mir ist immer ziemlich tolle Challenges angeboten worden. So wie das Biel. Also, ich sage es jedes Mal, wo der Headhunter gesagt hat, es geht ums Spital in Biel, habe ich gesagt, ich komme nicht, ich gehe doch nicht nach Biel.
Wieso nicht?
Ja, Biel, das ist gar nicht gegangen. Biel, das Bild, das ich von Biel hatte, das war eine Katastrophe.
Aber sie waren doch vorher im Jura gewesen und dann
Nach Biel kommen. Ja, der Jurassier, da gibt es nicht so wahnsinnig die Jurassier geht lieber nach Basel. Das,
als nach Biel.
Als nach Biel. Es gibt schon welche, die da hinkommen. Aber Biel ist kein Thema. Was übrigens sehr schade ist, ich bin ja lernfähig und erlebe es ja anders. Aber auch ich habe das Bild von Biel gehabt, grusiger Bahnhofsvorplatz. Dann, wenn man vom Jura rausfährt Richtung Bern, dann ist man, bevor der Tunnel aufgegangen ist, die Umfahrung, ist man also durch die Quartiere und Stau und das ist alles nicht gegangen. Oder man ist am Bahnhof umgestiegen. So. Man ist ja gar nicht bis in die Stadt reingekommen. Oder man ist mit dem Auto dann dort und habe ich immer gedacht, die haben überhaupt keine Seepromenade. Eine Stadt am See, die keine richtige Seepromenade hat, mit Restaurant und allem drum und dran. Und wenn man die Geschichte von dieser Stadt nicht kennt, wenn man die Geschichte von dieser Topografie nicht kennt, wenn man sich nicht für Bauhausarchitektur interessiert, wenn man die Industrialisierungsphase nicht checkt, wenn man da nicht lebt, dann kann man nicht begreifen, dass das eine hochinteressante, extrem offene Stadt. Ich habe mir gesagt, Basel sei eine offene Stadt, aber wenn ich sage, es gibt eine offene Stadt, dann ist das Biel. Da kommt man.
Aber was macht ihr das fest?
Man kommt nach Biel und dann ist man nach zwei Wochen praktisch ein Einheimischer da. Ich meine, Biel, da sind schon immer so viele Leute gekommen, sind wieder gegangen, sind neue Leute gekommen. Da hat es nicht wie in Basel so einen alten Teig, wo eigentlich hinten nur die Politik macht. Es hat hier auch Verbindungen, gar keine Frage. Und es hat gewisse Personen, also jetzt merke ich das auch, ich treffe ja auch relativ oft an verschiedenen Orten immer wieder die gleichen Personen. Das ist ja normal in so einem Konglomeratstadt.
Ja, ist jeder noch in einem Verwaltungsrat
mindestens. Ja, und auch in der Politik. Aber das ist nicht so störend. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass dort irgendwelche schwierige Machtstränge entstehen. Und das ist das, wo ich sage, in dieser Stadt kann man reinkommen und darf mitmachen, mitreden, ist akzeptiert. Und das hat man, das ist schon einmalig, das habe ich noch nicht erlebt.
Und das, obwohl ihr jetzt nicht da wohnt und gar nicht in Bio?
Ja, die Diskussion über, warum hat es da noch Gemeindegrenzen, ich habe eine klare Meinung. Ich meine, Biel und die umliegenden Gemeinden müssen sich irgendwann mal an den Tisch setzen und so eine Gemeindereform machen. Auch in der Anerkennung, damit sie die zehntgrößte Stadt bleiben. Ich meine, ich glaube, wir sind jetzt dann bald auf Platz 11, weil wenn die Eingemeindung in Neuchâtel durchgezogen ist, dann ist Neuchâtel grösser. Und es ist ein Unterschied, ob man die 11. oder die 10. Stadt in der Schweiz ist. Wir sind schon nicht sehr gross. Ich komme aus Deutschland. Andere Verhältnisse. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die 10. Stadt mindestens bleiben. Und dort in der Anerkennung mit den ganzen Attributen, die das Biel bietet, demnächst mit einem neuen Spital. Nein, aber mit dem Bilinguisme, mit der Offenheit gegenüber der Deutschschweiz wie auch der Welschen Schweiz, mit dem See, mit den kulturellen Möglichkeiten, mit der Verkehrsanbindung, da müssen wir die 10. Stadt bleiben. Und ich hoffe natürlich irgendwann, dass ich weiterhin in Nidau wohnen, aber dass das Teil von der grossen administrativen Zone von Biel ist.
Okay. Ja, aber nicht gerade in den nächsten paar Jahren, aber vielleicht künftig. Ja,
ja, schade, jetzt hätte ich fast die Diskussion nochmal angefangen, aber jetzt ist sie nochmal abgebrochen worden. Und das scheint leider da irgendwie ganz historische Gründe zu haben. Logisch wäre was anderes für mich.
Das heisst aber, eben nach Bio wären ihr nie gekommen, wie ohne den Zufall, ohne die Stelle, oder, die ihr habt angenommen.
Ja, ist so. Das ist, aber das hat mich auch wieder etwas gelehrt. Ich meine, bloß nicht verurteilen oder sich eine Meinung bilden, wenn man es noch nicht einmal kennt. Oder? Also ich meine, da bin ich schon ein bisschen arg schnell gewesen und das ist nicht ganz fair. Aber ich habe dort ein bisschen den Durchschnittsbürger in der Schweiz gespielt. Und das Bild von Biel ist leider Gottes halt immer noch nicht ich gebe ein Beispiel. Oder man hat mir gesagt, ja, was, du gehst in die gefährlichste Stadt von der Schweiz. Kriminalitätsrate. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen deutschen Pass. Ich komme aus Frankfurt ganz, ganz ursprünglich. Als Baby, gut, bin ich weg. Aber Frankfurt, Kriminalitätsrate, das ist in Biel lächerlich. Aber da müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Mhm. Aber das ist natürlich immer im Vergleich. Und das gibt dann so einen Stempel. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Privatleben. Ich, wo nie einen Stempel wollte, so, die eben dann auch nicht den Stempel in der Stadt geben. Oder also von dem. Aber es ist alles begradigt.
Jetzt hätte er den Stempel lösen können. Genau, genau. Wenn ihr nochmal eine neue Ausbildung machen und nochmal einen neuen Weg einschlagen, mit dem Wissen, das ihr jetzt habt, was würdet ihr machen? Würdet ihr nochmal den gleichen Weg machen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde nichts an meinem Leben ändern. Eins ist ja doch, im Hobbybereich, ich habe mal mit 15 das Klavierspielen aufgehört.
Schade.
Genau. Genau. Und das wirf ich meiner Mutter bis heute vor. Ich meine, mit 15 hat man das Hirn so gross wie eine Erbse. Fühlt sich aber wahnsinnig erwachsen. Und
das Hirn ist gross, die Aufmerksamkeit ist
ja, ein bisschen. Das Hirn ist gross, aber da fehlen noch ein paar Verknüpfungen. Und das tut mir, wenn ich mit 6 Jahren angefangen habe, da kann man doch nicht das Kind aufhören lassen im pubertären Alter. Das müssen wir ans Klavier prügeln sozusagen. Nein, nicht gerade, aber da müssen wir ein bisschen Zwang aufsetzen. Das ist sehr schade. Das ist das Einzige, was mir heute fehlt, ist das Instrument.
Ja, aber da steht noch niemand im Weg, oder?
Ja, doch, die Nachbarn wahrscheinlich, wenn ich da...
Es gibt super E-Pianos.
Ah gut, ja, das stimmt.
Könnt ihr euch
ja,
genau. Beraten. Das wäre
das ist wahr,
möglich.
Ja. Aber das ist... ich würde jetzt einfach gerne können. Das ist etwas, was ich vermisse. Und sonst... Nein, ich bin... Ich bin so glücklich über mein Leben. Ich habe so tolle... Die Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist völlig unabhängig vom Beruf. Aber natürlich, über den Beruf hat mir das Möglichkeiten gegeben. Es wäre purer Wahnsinn zu sagen, ich hätte doch eigentlich lieber etwas anders gemacht. Nein.
Überheblich.
Wahrscheinlich sogar fast ein bisschen überheblich, ja. Ja, kann man sagen.
Ihr habt noch gesagt, wenn wir jetzt gerade eben bei der Karriere ein bisschen bleiben, eher delegieren als selber bestimmen. Wie würdet ihr euren Führungsstil beschreiben?
Ich habe das gesagt, das Delegieren, weil ich finde, man muss bei den Leuten ja so viel Kompetenz wie möglich rausholen. Und ganz oft haben Leute Kompetenzen, die nicht auf dem Papier stehen, die vielleicht auch noch nie gefragt worden sind. Und über die Delegation, sogar die Delegation von der Entscheidungsfindung, kann man bei den Leuten vieles hervorholen und wo sie vielleicht auch Spass an Neuem haben. Ich kann aber auch sehr beeinflussend sein in meinem Stil, wo ich nicht bestimmend bin, aber wo ich über Visionen und Bilder die Leute in eine Richtung dirigiere.
Drängen
ist, es kann auch mal drängen sein, dass ich sage, jetzt Kinder, müssen wir in die Richtung gehen. Aus dem Interesse von der Institution oder von einer Abteilung oder im Interesse von einem Ziel, wo wir uns mal gesetzt haben. Und das mache ich, wenn ich nicht die Zeit habe, das im Detail zu erklären oder vielleicht auch noch nicht alle Antworten im Detail habe. Aber das ist ja meine Aufgabe. Also das Direktionale hat ja etwas mit richtig zu tun. Das müssen wir aber sehr fein machen. Und dazwischen gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man die Leute mitnehmen muss. Das ist mir vor allem am Anfang so gewesen, wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht, am Anfang können sie nicht noch anfangen zu diskutieren, sondern sie müssen einfach mal machen. Mhm. Und dort ist auch die Erwartungshaltung, dass wenn ein Chef kommt, dass der mal sagt, wo jetzt der Hase langläuft. Aber irgendwann müssen sie die Leute wieder mal mitnehmen, sie müssen sie mit abholen. Und da geht für mich dann Delegation los. Und die Selbstbestimmung in der eigenen Verantwortungsübernahme. Weil wir haben ja nicht Leute angestellt, damit sie einfach auf Zurufe etwas machen, sondern sie soll ihre Kompetenzen anwenden, sie soll kreieren, innovativ sein, verbessern, sich Prozesse überlegen. Das kann ich auch alles gar nicht. Also ich meine, ich bin ja völlig inkompetent, mittlerweile für Pflege, ich bin kein Arzt, ich bin kein Einkäufer.
Könnt ihr noch einen Zugang legen?
Ja, Zugang kann ich noch legen.
Wann habt ihr das letzte Mal gemacht?
Den letzten Zugang habe ich gelegt, kann ich sagen, vor, jetzt bin ich 3,5 Jahre da, gell? Ja, dann ist das schon 4 Jahre her. Aber dat, vorher habe ich schon 4 Jahre keine gelegt und dann bin ich auf der Ambulanz Meduse gefahren im Jura, einen Tag lang. Und dann haben beide Ambulanzsanitäter den Zugang nicht legen können und dann habe ich es gemacht. Sehr stolz, sehr stolz.
Und es hat funktioniert.
Das weiß ich jetzt nicht, nach 4,5 Jahren schon älterer Mann gewesen, aber ich bin schon noch gesehen. Ja. Ich bin eigentlich immer recht gut gesehen im Leitunglegen.
Was würdet ihr sagen, wie hat sich eure Persönlichkeit oder Charakter verändert, seit ihr nicht mehr in der Pflege arbeitet?
Ich weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat, dass ich nicht mehr in der Pflege arbeite. Und ich hoffe nicht, dass sich mein Charakter verändert hat. Ich bin eigentlich mit jungen Jahren eigentlich immer das Bild abgegeben, dass ich ein offener Mensch bin, dass ich vor allem ein Lustiger bin. Dass ich das soziale Leben brauche und dort partizipiere, dass ich respektvoll bin, egal aus welcher Schicht oder aus welcher Religion oder wie auch immer, dass ich da keine Unterschied mache. Und ich hoffe, ich habe mich da nicht geändert. Also von dem her, glaube ich, ist es mehr, es ist mit die situative Sicht, wo sich ändert, ist nicht eine Pflegesituation, sondern heute habe ich das Problem, was kann ich der Pflege bieten, damit sie zu mir kommen gehen arbeiten. Das sind ganz andere Fragestellungen. Mhm. Und von dem her, ich glaube, mein Charakter, hoffentlich kann ich den nicht, ist der nicht irgendwie womöglich noch negativ verändert.
Mhm.
Ich glaube, da gibt es keine Änderung.
Oder an der Darstellung, das ist ja auch so eine. Es geht ja um die Darstellung und dann um die Wahrnehmung, wie die anderen ihn wahrnehmen.
Ja, also in der Darstellung gibt es natürlich, man ist natürlich, wenn man Direktor ist, vielfach in Situationen, wo man auf seine Darstellung in der Situation schon achten muss. Das ist natürlich, wenn man in der Pflege ist, viel weniger. Und da habe ich aber schon einiges lernen müssen. Ich bin einmal an ein offizielles Dinner, wo am Nachmittag war, in Flipflops und Bermudas. Aber ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Oder? Und dann muss man sich halt an den Tisch hocken mit dem großen weißen Tuch, steht man halt nicht mehr auf. Also, und dort müssen wir dann schon ein bisschen schauen, wenn vor allem dann der Bundespräsident gerade eine Rede haltet. Das ist
Wäre gut, ja.
Und dann habe ich mir aber überlegt, ich meine, reden die Leute mit mir, weil ich der Christian Schneider bin, oder reden sie nicht mit mir, weil ich dann Bermudas anhabe? Also wenn ich sage, das oder so, dann müssen wir dann einfach ein bisschen zu seinen Fehlern stehen.
Herr Schneider, wir müssen unbedingt noch über das Impfen reden.
Ja.
Der hat gesagt, Impfpflicht.
Ja, ich habe dann plötzlich gemerkt, habe ich jetzt Impfpflicht gesagt?
Ja.
Also, ich muss es revidieren. Nein, natürlich nicht Impfpflicht. Ich finde auch nicht, weil es braucht die Impfpflicht nicht. Wissen Sie was? Die Leute werden sich alle impfen, sobald sie nicht ins Flugzeug reinkommen und in Ferien fliegen können. Oder wenn sie kommen nicht mehr ins Stadion oder sie können nicht ans Open Air. Oder.
Aber es ist ja dann eine indirekte Impfpflicht.
Das ja,
ist,
ja, ja. Und jetzt, ich glaube dort, das erlebe ich jetzt schon in dieser ganzen Pandemiephase. Wir haben seit der letzten Wirtschaftskrise eine Wohlstandssituation kurz, also bis im ersten Quartal 2020 erreicht, wo ja irgendwie, wir haben auch Armut, aber wirklich relativ wenig. Aber ich sage mal, das Gros der Gesellschaft kann ja hier machen, was sie wollen, im Sinn von Hobby, Essen gehen, Ferien machen und so weiter. Wir haben einen Freiheitsgrad erreicht, der ist unglaublich. Den hat die Gesellschaft in dieser Form noch nie erlebt. Und jetzt haben wir ein bisschen Einschränkung gehabt. Ich sage mal ein bisschen Einschränkung, weil es ist ein Jahr. Es ist nicht irgendwie eine Dekade oder so. Nein, es ist ein Jahr. Und in dem Jahr haben wir sogar noch Phasen gehabt, wo es noch besser war, wie im Sommer zum Beispiel. Und es handelt sich um eine Pandemie, es handelt sich um Leute, die intubiert sind, die uns weggestorben sind. Und völlig egal, welches Alter. Kann ich sagen, im Moment haben wir einfach die 50- bis 65-Jährigen bei uns im Spital. Die haben wir vorher auch gehabt, aber jetzt sind nur die übrig geblieben. Mhm. Aber ich meine, das sind Leute, die sind jetzt dann in mir. Also ich komme jetzt dann auch bald in das Alter, denen es schlecht geht. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Einschränkung. Und was dazu gehört, es ist eine Pandemie, wir müssen sie in den Griff kriegen. Und da frage ich mich, wo hört Freiheit auf und wo fängt sie an? Und wir haben ja keine, also bis auf ein paar Verschwörungstheorien, dass in dem Impfstoff noch irgendein Chip drin ist und so, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es ein gutes Medikament ist. Es ist auch nicht genetisch verändert und vor allem es wirkt. Es wirkt. Und es wirkt im Moment, die letzte Studie zeige, britisch, südafrikanisch, brasilianische Variante, er wirkt immer noch. Er wirkt hochprozentig höher wie jede Grippeimpfung, grossartig. Jetzt müssen wir einfach noch genug Impfstoff haben und dann sollten sich so viele Leute, wenn möglich, alle impfen. Und ja, eine indirekte Impfpflicht braucht es, weil sonst werden wir die Maske nicht mehr los. Oder ich hocke jetzt im Studio vor Ihnen mit der Maske in einem super Abstand. Dann muss ich sagen, ich will das wieder loswerden, ich möchte wieder Gesichter sehen, ich möchte wieder ein Strahlen sehen. Und ja, indirekte Impfpflicht, dann ist es halt so. Da stand ich völlig dazu.
Seid ihr schon geimpft?
Ja, ich bin geimpft. Wir haben für alle Spitalmitarbeiter, da habe ich sehr für gekämpft und ich habe jetzt da profitieren dürfen, habe ich die erste Dosis gehabt. Wir sind priorisiert worden als Spitalmitarbeiter, alle zusammen, die im Spital arbeiten, und haben einen Teil von der Lieferung gekriegt. Expresso, alle Spitäler haben das gekriegt. Wir haben das über unser Verband, unser Spitalverband, haben das in der Nationalen Impfkommission durchgedruckt. Und da habe ich natürlich jetzt profitieren können, ja. Das ist ja so.
Wie viel Prozent vom Personal hat sich impfen
lassen? Ich muss die Statistik nochmal anschauen. Ich weiß, dass wir bei uns genau eingeschrieben, ich weiß mehr, wo es eingeschrieben sind, 50%. Es kommen jeden Tag immer noch ein paar dazu. Also die dazu mal, wo so 40 und so, nur 40% oder weniger, das ist nicht der Fall. Also wir haben jetzt sicher jeden Tag schreiben sich die Leute ein. Es ist ja so gewesen, dass wir die erste sind 180 Dosen gesehen, nachher sind nochmal 300 gekommen und so weiter. Also es ist ja auch dort so schluckweise sind die Lieferungen gekommen. Also von dem her, wir werden auch eine recht hohe Durchimpfungsrate haben.
Aber 50%, das heisst, es ist immer noch die Hälfte, die sich nicht hat angemeldet für die Impfung. Woher kommt die Skepsis bei den Leuten im Pflegebereich?
Also es gibt eine Skepsis im Pflegebereich, wo sie herkommt, kann ich Ihnen wirklich nicht mehr genau sagen. Wir sagen, 50 sind sie jetzt angemeldet, aber es haben sich ein paar Leute nicht angemeldet, weil wir auch noch nicht so viel Impfstoff hatten und die werden auch noch durchkommen. Es gibt auch Leute, die sich bei uns, wo wir ja schon gesagt haben, sie machen es dann schon später. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich mich schon impfen darf. Ich habe auch Kontakt mit anderen Menschen, auch mal mit Patienten, aber weiss Gott nicht, wie Pflege und Ärzte, überhaupt nicht. Ich habe einfach den Anmeldeprozess mal gemacht auf dem WACMI und dann ist das relativ zügig gegangen. Hat aber nichts mit Favoritismus zu tun, sondern das sind wir wie jeder auch dran gekommen. Da kommen noch mehr. Also es wird sicher noch mehr kommen. Das ist das, was ich sage. Wir haben jetzt die Hälfte sind eingeschrieben und wir haben aber jeden Tag noch weitere Einschreibungen. Also von dem her, ich mache mir da keine Sorgen. Wir kriegen unsere 60-70% auch an. Und auch meine Leute möchten in Urlaub. Und dann gibt's, dort gilt dann auch die indirekte Impfpflicht. Und ja, die braucht es halt jetzt.
Und sie bräuchten den Urlaub, glaube ich, sehr im Moment.
Sehr sogar. Sie brauchen wieder ein bisschen einen Ausblick auf die Zeit ohne Corona. Ich glaube aber, dass wir die Maske im Spital noch ganz, ganz lang behalten werden.
Wenn es nur im Spital ist, ist es okay.
Ja, wenn man dann rausgeht und sie wieder abzieht und man nochmal im Bus hocken kann und eben im Restaurant und so, ja, das... Und es hat ja auch, also ich meine, es hat viel Sinn gezeigt.
Gehen wir noch zur Sterbehilfe. Aha. Sterbehilfe, klar, ja, hat er gesagt. Was heisst das für euch? Habt ihr eine Patientenverfügung?
Nein, ich habe keine Patientenverfügung. Ich habe nur den Organspendeausweis.
Organspendeausweis, okay.
Ja. Den habe ich ja. Aber ich habe keine, nein, ich habe, das habe ich noch nicht ausgefüllt. Ich bin auch nicht bei Exit oder so Mitglied. Wird aber sicher mal eine Diskussion sein. Die muss ich aber auch daheim, die möchte ich auch daheim führen, auch wenn es ein persönlicher Entscheid ist. Ich habe, als ich im Jura-Direktor war, haben wir eine Palliativabteilung aufgebaut. Wir haben dort auch dann relativ schnell so die ersten Situationen gehabt mit so mit Sterbehilfesituationen in der Institution. Ich bin sehr stolz auf die Schweiz und ihre Gesetzgebung und auch die Organisationen hintendran, dass das bei uns möglich ist. Sehen wir auch, dass wir dort schnell und weit gewesen sind, in den Überlegungen, wo Gesetzgeber und wo die Organisationen sich gemacht haben. Wir sehen jetzt die Diskussion jetzt gerade in Frankreich, wo sehr aktuell ist. Ja, und wenn man so viel Leiden gesehen hat in meiner ganzen Pflegezeit, dann kann ich schon verstehen, dass Leute den natürlichen Tod nicht wirklich immer abwarten wollen.
Das heisst, das Leben ist nicht immer lebenswert und erhaltenswert.
Also, grundsätzlich Leben, also es gibt Situationen, wo die Erhaltenswertigkeit gegen die Lebbarkeit geht eigentlich, oder? Also ich meine, es gibt Schmerzsituationen, es gibt sogar psychiatrische Situationen. Sie kennen ja die Diskussion über, zum Beispiel auch über Suizidalität, wo man sehr viel machen kann, und es gibt auch dort ganz grobe Fälle, Leute, wo man verhindert, wo man aber so innerlich sich sagt, man, irgendwann werden sie es schaffen. Warum sollte sie es dann nicht irgendwann mal schaffen?
Ja. Habt ihr etwas in dieser Richtung mal im persönlichen Umfeld erlebt?
Nein, nur im Beruf. Oder wenn sie, ich habe ganz schlimme Situationen erlebt, wo Suizidale sich vor einen Zug geworfen hat, aber halt dann nicht da war und bis er eingeliefert war. Und ich meine, in dem Zustand, wo der Körper war, da meinen sie als Team, dann ist jetzt machen wir einfach nichts. Ich meine, das ist wirklich kein Leben. Wenn wir das schaffen, den überleben zu lassen, mit Amputation und allem, was dazugehört, das, nein. Das geht nicht. Ja, der Mensch hat einen Entscheid getroffen.
Ja, würdet ihr gleich entscheiden, wenn es jemand in eurem nahen Umfeld wäre?
Nein, ich würde mir den Entscheid entziehen. Ich habe einmal erlebt, wo ein sehr, sehr guter Freund, der ist HIV-positiv gewesen, dem ist schlecht gegangen, und dann hat er auf der Intensivstation in Basel geschafft, und dort auf der Intensivstation hat er intubiert werden müssen. Und ich habe viel so Intubationen erlebt, im Reanimationsraum, im Schockraum und so. Also das ist für mich ist Standard gewesen. Und dann habe ich das gesehen und ich habe das so brutal gefunden und so schlimm gefunden. Und dann habe ich genau gemerkt, jetzt hast du einfach Distanz nicht mehr. Und dann gibt es nur einen Weg raus und einfach sich dem entziehen. Da Professionalität und die persönliche Betroffenheit, das geht nicht. Und dann müssen sie raus. Und dann müssen sich auch der Entscheidungsgewalt, die sie haben, wenn sie Teil vom Behandlungsteam sind, dann müssen sie sich entziehen.
Seid ihr jetzt verantwortlich für eure Eltern zum Beispiel? Eure Eltern leben noch, oder, in Deutschland? Mhm. Wie habt ihr dort... Wie ist das Verhältnis?
Ja, das ist ein super Verhältnis. Ist ja zum Glück jetzt... ist ja nicht so weit, oder? Mit Lörrach-Biel, das ist eine Stunde, 10 Minuten.
Basel.
Ja, wie bei, genau, ja, Basel. Also es ist... Ich fühle mich verantwortlich. Ich habe viel Respekt vor meinen Eltern, auch meinem Beruf gegenüber. Also die würden mich nicht wegen jedem Bibifax anrufen, komm vorbei und so, Rasenmäher oder so, gar nicht. Leider ist meine Mutter jetzt schwer krank, das heisst, ich bringe mehr Zeit dort und übernehme natürlich viel in dem Part, medizinisch erklären oder mal zu einem Arzt mitgehen und so. Und das kann ich machen. Und ich habe noch einen Bruder und eine Halbschwester. Und wir müssen uns jetzt zu dritt organisieren. Wir werden älter und das müssen wir jetzt schauen, was das bedeutet. Mein Bruder wohnt zum Glück gerade in der Nähe. Also der ist auch in Lörrach. Dort Familie. Das ist ja noch spannend. Mit 30 habe ich gefunden, Familie braucht es gar nicht. Ich hätte meine Eltern nicht als Freunde ausgesucht, wenn ich die in der Bar getroffen hätte. Das Bild ändert sich dann auch mal mit der Zeit. Da wird Familie kriegt einen anderen Stellenwert wieder.
Habt ihr aber doch das Gefühl, eine gewisse Verantwortung habt ihr für eure Eltern?
Ja.
Die haben nicht mit ihnen abgemacht, dass ihr eben auch für eine Entscheidung zuständig wären, wenn es dann um eben solche Fragen ging. Wie Sterbehilfe oder wie auch immer, oder wie weit will man gehen?
Ja, meine Eltern sind dort sehr wachsam und die haben das auch schon festgelegt. Da bin ich natürlich froh über meine Ausbildung und über das, was ich erlebt habe. Ich würde meine Eltern nie am Leben erhalten, bis so lange wie möglich. Wenn ich merke, das ist Acharnement, wenn ich merke, jetzt wird es mir zu technisch, jetzt ist das ist nicht das, was meine Eltern wollen, da würde ich relativ schnell entscheiden. Ja, also da würde ich auch Verantwortung übernehmen. Das könnte ich, glaube ich, auch.
Habt ihr Angst vor dem Tod von eurer Mutter jetzt aktuell?
Ich habe Angst vor der Situation mit der Chille und Beerdigung. Das trage ich aber wirklich gar nicht. Und sonst gar nicht. Im Gegenteil, wird sich jetzt das alles verschlechtern und so. Und es wird weh mit Schmerz und allem. Dann wäre ich noch so froh für meine Mutter, weil sie hat ein tolles Leben gehabt. Sie hat mir letztens gesagt, ich habe so ein super Leben gehabt. Ich meine, jetzt müsse ich doch da nicht so ewig rum daheim. Sagt sie, wenn mir das alles zu bunt wird, dann hören wir auf und dann ist gut. Und also von dem her, ich habe immer so das Gefühl, man müsste mal so ein bisschen lernen wie in anderen Kulturen, dass das ja auch ein sehr schönes Erlebnis sein kann, vor allem nach einem erfüllten Leben. Weil indirekt machen wir es ja, oder? Der Leichenschmaus nach der Beerdigung, oder, Frieden? Ich meine, wenn sie fressen und suffen und lachen und Geschichten erzählen, der Teil, und der gehört ja mit dazu. Und ich meine, ja, mit 83 und 84, und viel erlebt und meine Mutter ist in Berlin, die im Krieg noch erlebt, den Zweiten Weltkrieg, also wirklich erfülltes Leben, noch ein Wiederaufbau und so weiter. Ich meine, ist gut.
Ist gut.
Ja.
Wieso hat er denn Angst vor dem Killengang?
Ja, ich bin dann schon, ich bin jetzt noch am Wasser gebaut.
Darum auch rennen.
Ja, sofort. So. Ja, ich kann nichts machen. Ich renne einfach. Ich kann ja wie so blöde Film.
Also, sicher?
Ich kann beim Happy End heulen, ja. Nein, es ist ganz schlimm. Also eben, Fernsehen schauen muss ich allein. Das geht gar nicht.
Welcher Film war der letzte, den du rennen musstest?
Das war nicht einmal ein Film, das war ganz peinlich, sondern das war, ich habe so Videos angeschaut auf YouTube und dann gibt es eine Show in England, Britain's Got Talent. Das ist so eine Talentshow. Und dann hat dort ein 16-Jähriger hat ein Lied gesungen und das ist so, das ist jetzt so schön gewesen. Und da habe ich zum Schluss angefangen zu heulen. Also heulen. Dann laufen mir einfach Tränen runter und die Nase läuft ein bisschen. Aber dann merke ich schon, jetzt bist du wieder obersentimental.
Gut, aber Musik kann immer fest berühren, oder?
Das ist gerade alles ein bisschen zu schnell.
Ja. Okay. Also, wir kommen noch zu der letzten Frage. Wir haben noch eine letzte Frage.
Gut.
Und zwar, ihr seid ja im Spitalzentrum, immer ein bisschen überall umeinander. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt ein fixes Büro habt im Moment. Schon zwar, oder?
Also ich habe zwei Schreibtische, einen oben im Administration und einen im Werkstattgebäude, aber ich habe kein Büro mehr. Nein.
Kein Büro mehr, also. Dann wäre eigentlich die letzte Frage. Wo im Spitalzentrum haltet ihr euch am liebsten auf?
Ich kann zwei Orte sagen. Ich habe zwei Orte. Wir haben ein sehr schönes Sitzungszimmer, wo wir einen ganz grossen Tisch haben und dort kann ich mich mit ganz vielen Leuten treffen. Das finde ich einfach ein sehr angenehmer, sehr licht durchflüteter Raum. Und da fühle ich mich wohl, wenn es viele Leute dort hat. Und der zweite Ort ist das Personalrestaurant. Ich sage immer, das Personalrestaurant ist mit die wichtigste Sitzung am Tag. Und dort kann man ganz viele Sachen besprechen. Und dort kriegt man ganz viele Informationen. Alles, was man in einer offiziellen Sitzung sonst nicht kriegt. Und das ist auch der Moment, wo man mit Leuten zusammen an einem Tisch hockt, wo man sonst nicht direkt mit ihnen zusammen schafft. Und das genieße ich wahnsinnig.
Na, schön. Super. Das ist ja das eben so, wie man euch kennt oder immer probieren, zu den Leuten zu gehen und nicht im Büro warten, bis sie zu einem kommen.
Ja, genau.
Ja. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schneider, seid ihr da gewesen.
Ja, ich danke Ihnen für die spannende Frage, die mich jetzt eben zur Selbstreflexion gebracht haben. Ich ganz beschwingt hi und müssen wir überlegen, was ich heute alles erzählt habe. Und ja, schön.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Merci euch.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.